Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Die Lage für den VfL Bochum ist bedrohlich, das sagen diese Woche nicht wir, das sagt unser Gast Simon Zoller. Trotzdem ist er optimistisch, was die Kaderplanung angeht, aber auch noch, was den Rest der Saison angeht.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ihr seht schon, wir sind in etwas anderer Besetzung heute. Simon Zoller ist zu Gast, hallo erstmal.
Hallo.
Und dann Stefan Döring von der Funke ist dabei.
Grüße in die Runde, hi.
Mein Name ist,
dass du da bist, Zolli.
Vielen Dank.
Mein Name ist Annalena Fehlke von Radio Bochum und ich muss den Gast fast ja nicht vorstellen, mache es trotzdem jedes Mal, wenn wir einen haben. Und zwar Simon Zoller, 34 Jahre, Direktor Lizenz Fußball aktuell, aber eben auch lange, lange Zeit Stürmer. Über vier Jahre beim VfL Bochum gewesen und derzeit sehr, sehr viel mitgemacht. Auch darüber wird zu sprechen sein. Erstmal reingestartet, fast mit einem Abstiegskampf in der zweiten Liga, dann aber doch noch aufgestiegen. Klassenerhalt im Westfalenstadion zum Beispiel, daran denke ich persönlich gern zurück, mit dir im Team auf jeden Fall. Und jetzt eben Teil der sportlichen Leitung. Hallo!
Hi, so. Freue mich hier zu sein. Erste Mal.
Ja, wir freuen uns auch immer. Wir freuen uns immer. Wir starten aber direkt rein, weil es ja gerade Zeiten sind, in denen du viel zu tun hast, in denen es nicht so rosig aussieht, wie es mal vielleicht auch andere, also zwischenzeitlich in der Saison war. Wir haben nämlich nach Fragen euch gefragt da draußen und Heiko hat uns geschrieben, was ist mit dieser Mannschaft passiert? Das ist so die Frage, die nach dieser Niederlage in Magdeburg eben in ganz, ganz vielen Fanköpfen rumschwirrt. Welche Antwort gibst du darauf?
Boah. Eine ausführliche Antwort würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Wir haben Zeit.
Aber es ist schon, man muss ja, wenn man es ein bisschen aufrollt, muss man schon sagen, dass es schon etwas länger ruckelt, sage ich mal. Jetzt nicht nur speziell die Saison, sondern ich glaube, wenn man jetzt die letzten 2,5, 3 Jahre zurückgeht, dann ist an gewissen Stellen sehr holprig gewesen, sage ich mal, in den verschiedensten Parametern. Und ganz speziell diese Saison ist, glaube ich, alles geboten gewesen bisher von ersten 8 Spielen fast schon ein Desaster, fast schon historisch beim VfL Bochum mittlerweile, dass der Start in die Hose geht. Mit einem Turnaround, den wir dann geschafft haben, mit einem neuen Chefcoach. Und jetzt gerade merkt man einfach, dass die Mannschaft die ersten 8 Spiele auch erklärbar waren jetzt im Nachhinein, aber trotzdem auch gesehen haben, dass die Mannschaft in der Lage ist, in der Liga zu bestehen. Dann kommen die Faktoren dazu, dass wir viele junge Spieler auch haben, dass wir, ja, sagen wir mal, die Struktur der Mannschaft etwas, sag ich mal, ja, nicht wild ist, aber zumindest jetzt keine richtig klare Struktur seit Sommer in der Mannschaft ist. So und es erklärbar ist. Die jungen Spieler sind im Moment vielleicht nicht ganz so auf der Höhe, wie es vielleicht gerade bei dem Turnaround war mit Uwe. Die etwas erfahrenen Spieler suchen auch gerade nach Lösungen und so ist es gerade so ein bisschen holprig und ein bisschen ruckelig. Aber nochmal, es ist alles auf eine gewisse Art und Weise erklärbar, bringt uns aber im Umkehrschluss nichts, sondern ist tatsächlich die nackte Wahrheit ist, dass wir 4 Punkte vom Nichtabstiegsplatz entfernt sind und das aber uns bewusst war. Also wir haben nie was anderes gesagt, auch in der Phase, als wir diesen Turnaround geschafft hatten, waren wir immer klar, auch intern, vor allem intern, dass es eine sehr, sehr schwierige Saison wird. Mit all diesen Faktoren, die jetzt offensichtlich sind, war uns schon da bewusst, dass die kommen können. Wir haben es natürlich, hat man die Hoffnung, dass es nicht so kommt, aber es ist erklärbar.
Aber wie, also mein Eindruck ist, oder unser Eindruck, Ralf Ritter ja genauso, dass so 1-2% einfach bei jedem Spieler jetzt fehlen, im Gegensatz zu dieser Phase, wo ihr 30 Punkte geholt habt. Ist das dann einfach, dass so diese Schärfe, diese volle Konzentration, ich meine, du bist ja ehemaliger Spieler auch, dass man das gar nicht über diese lange Zeit halten kann?
Ja, wünschenswert ist es natürlich, klar. Aber es ist schon so, dass das natürlich auch was mit dir macht als Spieler. Ne? Es ist Abstiegskampf, das ist Fakt. Das bedeutet Druck. Ich glaube, dass du beim VfL Bochum immer Druck hast, egal in welcher Situation du dich befindest. Wir hatten Druck im Aufstiegsjahr, ganz speziell uns selber auferlegt. Jetzt ist es der Druck mit, wie gesagt, Abstiegskampf und wirklich Überlebenskampf. Und klar macht das was mit den Spielern. Wünschenswert ist es natürlich, wenn du das Level halten kannst über eine Saison. Aber wie ich schon am Eingang gesagt habe, es ist erklärbar in gewisser Weise. Und nochmal, wir versuchen drumherum, um die Mannschaft die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber klar, am Ende des Tages liegt, und das ist eine Floskel, die Wahrheit auf dem Platz. Und das war in Magdeburg nicht gut. Das ist so. Da sind wir auch sehr selbstkritisch. Wie wir es aber auch nach Fortuna Düsseldorf waren, wo wir sehr, sehr hart ins Gericht gegangen sind mit uns. Und da auch von keiner Krise sprechen wollten, auch ganz speziell intern, aber auch extern, weil es de facto nicht so war, sondern wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir haben eine Böde gehabt von den ersten 8 Spieltagen, die hängt uns ein bisschen hinterher. Und trotzdem, glaube ich, haben wir uns relativ stabil bisher, gerade auch nach dem Trainerwechsel, relativ stabil bewegt.
Also so. Aber wenn du sagst, nach Düsseldorf keine Krise, kann man jetzt nach diesen 2 Niederlagen, diesen 6-Punkte-Spielen gegen Kiel und Magdeburg und vor Braunschweig, ist das so?
Ja klar, es ist unangenehm, klar, es ist unangenehmer geworden, das ist Fakt, so kann man auch nicht wegdiskutieren. Und wir versuchen Lösungen zu finden, wie wir es aber auch, wie ich es gesagt habe, gegen Fortuna gemacht haben, wie wir es nach dem Trainerwechsel gemacht haben, dass wir an den Stellschrauben drehen, was können wir verbessern, was können wir ändern auch. Wie ist der Zugang zur Mannschaft? Nochmal, wir haben viele junge Spieler auch dabei. Erstes Profijahr, erste Saison auf Profi-Level. Die Spieler gehen unterschiedlich mit der Situation um, gerade auch die jungen Spieler. Die erfahrenen Spieler sind jetzt in der Rolle, die vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren vielleicht auch meine Generation noch abgenommen hat, den Druck, und da eine gute Struktur hatten in der Truppe. So, und das sind alles so Faktoren, lernen mit Druck umgehen, gerade auch die Führungsspieler, die Leader, sage ich mal, von denen wird das erwartet und sie sehen sich auch selber drin. So, da muss ich aber auch den Anspruch haben, das am Ende dann auch gerecht zu werden, die Jungen zu führen, weil nochmal, die Jungen haben, glaube ich, performt in der Saison bisher und waren auch mitverantwortlich für diesen Turnaround, den wir geschafft haben. So, und jetzt kommt es drauf an, Führungsstärke zu zeigen, diesen Leader-Anspruch auch gerecht zu werden, und das ist am Ende des Tages auf dem Platz. Aber auch in diesen, ja, sag ich mal, Zwischenfaktoren in der Kabine Gespräche zu führen, Strömung wahrzunehmen, ist auch mein Job mit, klar. So, ich würde schon sagen, dass ich die Erfahrung habe aus jahrelangem Abstiegskampf, mit kleinen Nuancen, mit positiven Saisonverläufen. Das ist am Ende dann die Kunst, das geregelt irgendwie auf die Bahn zu bekommen.
Stimmungen in der Kabine wahrnehmen, wie du sagst, sind ja jetzt auch irgendwie dein Job als Direktor Lizenzfußball. Wie würdest du jetzt sagen, wie ist das jetzt ganz konkret nach so einem Spiel wie in Magdeburg? Wie sind die Stimmungen, wie sind die Gefühle gerade, was machst du dann, wo setzt du an in dem Moment, auch mit der Mannschaft und auch im Trainerteam vielleicht, also auch mit Uwe Röster?
Also klar, mit dem Trainer ist der Austausch täglich und wirklich auch wirklich in allen Facetten. Also wirklich, wir gehen tief in Analysen. Die Tage sind lang, vielleicht sind sie im Moment noch etwas länger als sonst. Aber klar, die Erfahrung hat man, es ist so. Jahrelang Abstiegskampf gehabt, auch in Bochum speziell. Und versucht dann schon, Verantwortung sowieso zu übernehmen, aber vielleicht auch gerade speziell in der Situation noch mehr Verantwortung zu übernehmen und dann auch wirklich tief mit einzusteigen, auch in die Gespräche mit den Spielern und was stattfindet über die Saison in dem Verlauf, aber gerade jetzt speziell nochmal enger zusammenzurücken und nochmal enger an die Mannschaft ranzugehen. Nur als Beispiel, nach dem Magdeburg-Spiel wirklich auch dann den Austausch mit den Spielern zu suchen auch, ne, und relativ dann auch frisch dann auch in die, sag ich mal, Analyse vielleicht nicht, aber trotzdem so ein Gefühl zu bekommen, ja, was macht das eigentlich auch mit den Jungs? So, und klar, Aufgabe ist, Verantwortung zu übernehmen, die man eh hat, aber vielleicht gerade in der Situation nochmal spezieller.
Timo Horn hatte das auch gesagt, dass jetzt ganz speziell auch die Führungsspieler gefordert sind. Er nahm sich damit ins Boot und dann wissen wir alle, Maxi Wittek, Philipp Hofmann sind so die Jungs, die da jetzt auch, glaube ich, was unternehmen müssen. Und heute, Aufnahmetag, ist ja ein Dienstag nach Ostern. Habt ihr, glaube ich, oder hat die Mannschaft so ein Team-Event, kann man, glaube ich, nennen, also auf jeden Fall eine interne Einheit. Ist das eine Sache, die vom Trainer kam? Hast du das mit initiiert? Ist das von den Führungsspielern dann gekommen? Und du kennst es ja aus deiner eigenen Karriere. Ist das dann tatsächlich sowas, was man jetzt in dieser aktuellen Situation gut gebrauchen kann?
Ja gut, erstmal muss man sagen, dass solche Events über eine Saison häufiger stattfinden. Hat aber auch stattgefunden, auch in der Phase, in der wir gepunktet haben und uns so ein bisschen befreit hatten aus dieser Situation. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen als, nicht Aktionismus gesehen, aber nochmal, diese Events finden häufiger statt. Und jetzt ist es speziell nochmal dieser Tag eben ausgewählt worden, weil es die Mannschaft auch wollte. Hat gesagt, können wir vielleicht das Training nochmal, wir haben ein 4-Tages-Lead in der Woche, jetzt sind es 5 Tage bis zum Sonntagsspiel, ein Tag mehr. Und dieser Tag wird dafür genutzt, nochmal zusammenzukommen, gemütlich was zu essen und nochmal einen Austausch zu gehen. Es ist wichtig, in Austausch zu gehen in der Situation. Und du sagst es ja auch richtig, so, das erwarten auch wir, das erwarte auch ich, das erwartet das Trainerteam. Die Führungsspieler, die selbsternannten Führungsspieler und auch die wissentlich Führungsspieler müssen Verantwortung übernehmen. Es ist Fakt. So, müssen da vorangehen und müssen auch diesem Anspruch, den sie selber an sich haben, müssen sie auch gerecht werden. So, und das tun sie. Sie sind sehr, sehr, sehr kritisch mit sich und auch sehr, sehr kritisch mit der Situation. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass da Friede, Freude strahlend durch die Kabine gesprungen wird, sondern wir sind da wirklich kritisch im Austausch und versuchen, diesen Hebel zu finden, Nuancen zu verändern, was man verändern kann. So, und trotzdem, nochmal, es ist kein Aktionismus, wir sind ganz klar und die Woche wird kein großer Unterschied zu dem sein, wie es in der Vergangenheit auch war.
Wir hatten gerade schon das Wort Krise einmal ins Spiel gebracht. Jetzt sprechen die Ersten auch von der ersten Krise für Rösler, die Krise vielleicht um Rösler so ein bisschen, der ist in die Kritik geraten, habe ich jetzt so wahrgenommen, das erste Mal wahrscheinlich, seit er drin ist, sonst habe ich, also gab es fast nur Stimmen für ihn. Wie empfindest du denn ganz persönlich die Zusammenarbeit mit ihm?
Ja, total, total auf Augenhöhe, total konstruktiv, total ehrlich, intensiv, brutal intensiv, weil er sehr, sehr ambitioniert ist und auch sehr emotional. Das Wort Krise finde ich nicht passend tatsächlich, weil wir uns schon bewusst sind, wo wir herkommen und was wir nach diesen acht, gerade speziell nach den 8 Spielen auch gedreht haben, mit ihm auch. Klar haben wir jetzt zwei Spiele in Folge verloren, was wir unter ihm noch nicht hatten, so, das ist auch Fakt. Aber es sind ganz weit von entfernt, dass wir von Krise sprechen oder, sondern wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was wir auch verändert haben. Wir wissen aber auch, also wir wissen ganz speziell auch, was wir auch in unserer Spielweise und Spielart auch verändert haben. So, die war, glaube ich, gerade auch speziell am Anfang der Saison nicht gut. So, und haben uns auch da weiterentwickelt. So, und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir unser Spiel leicht verändert haben, hat vielleicht den kompletten Fokus auf diese, wie soll ich sagen, als Uwe kam, war sehr, sehr viel Wert drauf gelegt worden, defensive Stabilität, Tiefstehen, Boxverteidigung, unser eigenes Tor zu verteidigen und die Herangehensweise an das Spiel, wie wir uns auch spielerisch weiterentwickelt haben, hat dazu geführt, dass wir natürlich offener wurden im Spiel, mehr Torchancen zugelassen. So, und das jetzt wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, das ist Aufgabe am Ende der Mannschaft, aber auch des Trainerteams. Und nochmal, sind wir jede Woche intensiv im Austausch. Und wenn du mich fragst, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr, sehr gut.
Ich habe da zum Beispiel, wenn ich da einhaken darf, ich habe nach dem Magdeburg-Spiel jetzt gelesen, ja, Rösler hat sich wieder in der Taktik verzockt etc. Also ich von außen betrachtet habe da tatsächlich den anderen Eindruck, weil er hat ja schon vorgegeben, defensiver zu stehen, um dann eben, was du gesagt hast, diese Balance zu finden, nicht diese Gegentore zu kassieren. Mich verwundert es dann nur, dass die einzelnen Spieler dann nicht auf der Höhe sind, weil es sind... ich glaube, das erste Gegentor fällt nach einem 40-Meter-Pass auf die rechte Seite oder die Magdeburger rechte Seite. Dann pennt Leon Romagalla, weil im Rücken mal wieder einer wegläuft. Und das sind ja so Sachen, die passieren immer wieder in den letzten Wochen. Philipp Harris zum Beispiel für Kiel macht das Tor, als er im Rücken von Philipp Strompf wegläuft. Noah Losli läuft der Mann weg, barbarisch Artig vom zweiten Gegentor. Dann drängt Noah Losli Artig nicht raus. Also das sind ja... Ich glaube, dass man dem Trainer da relativ wenig Vorwürfe machen kann, weil das dann individuelle Fehler sind. Aber wie kann man dann auch von außen, also die jetzt nicht Teil der Spieler sind oder nicht Teil der Mannschaft, so in deinem Fall, wie kann man darauf einwirken? Weil das sind ja, also ich stelle es mir vor, man erzählt es denen immer wieder, wir sehen es ja auch im Training, du siehst es ja genauso im Training, du bist ja auch jedes Mal da. Und dann fragen wir uns dann schon, also wie kann das sein, dass immer wieder dieser gleiche Fehler passiert? Gibt es da eine Möglichkeit?
Gut, man legt sich einen Plan zurecht in der Woche und all diese Dinge, die du jetzt ansprichst, wie die Tore passiert sind, wurde intensiv unter der Woche auch angesprochen, wie der Zugang auch von Magdeburg ist, was für eine Spielanlage sie haben, was ihr Spiel auch ist. Und ich glaube, die Auswahl der Spieler ist dann schon immer auch angepasst an den Gegner und versucht dann die Stärken des Gegners zu nehmen, gleichzeitig aber auch die Stärken von uns quasi auf den Platz zu bekommen. Und nochmal, das ist immer dann ein Für und Wider. Aber du sagst das, in dem Fall jetzt beim ersten Tor pennt Mugalla. Ja, pennt er, kannst du das trainieren? Schwer. Ist es eine Eigenverantwortung des Spielers? Wahrscheinlich schon. So, kein Spieler macht es mit Absicht. So, trotzdem, die Spieler auf die Höhe zu bekommen, dass sie in solchen wichtigen Spielen, und nochmal, jedes Spiel ist wichtig, sehe ich ein, aber gerade auch, was du sagst, in dieser Phase gerade mit Kiel, mit Magdeburg, jetzt Braunschweig, so, es sind entscheidende Spiele. So, kannst du das am Ende trainieren? Individuell schwierig. Als Mannschaftsgesamttaktik sage ich ja, natürlich. darf der lange Ball passieren zum 1-0? Wurde darauf hingewiesen vorm Spiel? Ja, klar. So, kannst du alles verteidigen? Wahrscheinlich nicht. So, war das Spiel von uns generell nicht gut? Ja, klar. So, der Plan, das Spiel zu bestreiten, war ganz klar gegeben. Und nochmal, ich sehe das jede Woche und das Trainerteam ist akribisch und bereitet die Spieler vor und das Spiel. Hat es am Ende funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Haben wir nach der Halbzeit Harakiri gespielt? VfL Bochum-like? Wahrscheinlich. Aber ist das die Art und Weise, wie wir spielen wollen? Wahrscheinlich nicht. So. Und das meine ich mit Entwicklung des Spiels. Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt und ich glaube, gerade auch zu Hause sieht man, dass wir wirklich fußballerisch wirklich einen enormen Schritt gemacht haben im Vergleich zu dem, wo wir herkommen. Und das ist das, was ich damit sagen will. Wir müssen auf der Höhe sein. Es sind jetzt die Spiele, wo es wirklich darum geht, auch dann ja diesen Abstand mindestens zu halten, wenn nicht dann auch wirklich zu vergrößern. Und das sind ja entscheidende Spiele. Der Druck ist da. Braunschweig ist ein enorm wichtiges Spiel für uns. Und das ist der Fakt, Amen.
Wir gucken gleich auf jeden Fall noch auf Braunschweig, so wie jede Folge dann eben auch mit dir. Gucken wir, ob du dich ans Tippen traust. Sonst, die VfL-Gäste machen das nicht so gerne häufig. Aber mal gucken. Erstmal vielleicht noch zu deinem Job ein bisschen. Ich habe das Gefühl, nicht nur du, sondern auch die Fans haben sich jetzt ein bisschen in deine Rolle eingefunden. Direktor-Lizenz ist ja was es vorher nicht so gab, sondern ist jetzt einfach der Sportdirektor, der auf 3 quasi aufgeteilt worden ist. Das heißt, du teilst dir dein Büro, du arbeitest ganz eng mit 2 weiteren zusammen. Wie klappt das denn so jetzt nach einigen Monaten?
Cool. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit gesagt. Klar, es ist eine neue Struktur, ist jetzt nicht so gewöhnlich im deutschen Fußball gerade. Im Ausland ist es deutlich, deutlich verbreiteter. Macht Spaß, ist sehr, sehr intensiv. Jetzt gerade, merkt man natürlich, dass man vielleicht noch mal mehr Verantwortung nimmt, auch in der Struktur, weil man ja verschiedene Szenarien schon mal erlebt hat, auch als Spieler. Ist so, dass ich auch öffentlich dann wahrgenommen werde, wahrscheinlich auch allein schon durch
zum Beispiel, wenn du eine rote kriegst.
Gut, die rote Karte, das wird sich bei mir wahrscheinlich nie ändern, weil ich einfach so bin, wie ich bin, werde ich mich da auch wahrscheinlich schwierig verändern können. Aber klar, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, versuchst du natürlich noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Es spielt sich ein, es ist total guter Austausch, es ist auf Augenhöhe auch und sehr, sehr intensiv, gerade auch so die Transferphase, die ja auch zum ersten Mal für uns dann so in der Konstellation war. Klar ruckelst du auch mal und man spielt sich aufeinander ab oder auch ein. Man merkt dann die Verantwortung auch in der Struktur und nochmal ist wahrscheinlich der am nächsten zum Fußball dran ist und wahrscheinlich auch ganz bewusst dann auch so entschieden worden, dass es dann in meiner Person ist, die wirklich Mannschaft, Trainer und Öffentlichkeit und dann auch diese Verantwortung in der Struktur übernimmt. Und es macht Spaß. So, es ist wirklich ein Austausch auf Augenhöhe und in jedem Schritt, den wir entscheiden, ist es wirklich ein konstruktiver Austausch, der aber auch mal kritisch ist und ganz, ganz wichtig auch viel zu sprechen und viel Austausch, viel Input und versuchen dann die Entscheidung einfach gemeinschaftlich zu treffen. Ne? Und das passt bisher sehr, sehr gut.
Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Also vielleicht einmal zur Erklärung für die Zuschauer, die es jetzt nicht konkret haben. Also du bist Direktor Lizenz, bist nah an der Mannschaft. Dann habt ihr mit Markus Brunschneider einen Direktor Recruitment und Scouting und mit Jonas Schlefvogt den Direktor Recht, der sich so ums Vertragwesen, um die Verhandlungen mitkümmert. Uwe Rösler spricht mit Sicherheit ja, was so Planungen angeht. Und schlussendlich Ilja kennt sich als Geschäftsführer. Es sind ja, also wenn man es jetzt böse sagen will, viele Köche verderben den Brei, aber ich habe den Eindruck von außen, nicht nur aufgrund der Wintertransferphase, wo ihr mit Oliver Olsen, mit Ragneberg, mit Cello, mit Marcel Sobotka Leute geholt habt, die ja schon dem Kader gut tun und ein Vorgriff aufs nächste Jahr sind. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie so dieser konkrete Austausch funktioniert? Zum Beispiel den Transfer Oliver Olsen. Wie ist das so zustande gekommen? Also hast du dann gesagt, hier, wir brauchen jemanden, der Felix ersetzt und dann wurde gesucht oder lief das anders?
Ach, speziell Felix oder Olli war ja schon so, dass Felix auf uns zukam und gerne wechseln wollte und den Verein verlassen wollte. Und wir dann diese Herausforderung einfach hatten, dann Ersatz oder sag ich mal, eine Option zu schaffen, ihm das zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch uns nicht zu schwächen und den Kader, die Struktur beizubehalten. Und dann ist das Scouting, Markus mit seinem Team, die Spieler vorbereiten, die sie in die Runde bringen, die dann aber auch diskutiert werden von uns, wirklich auch sportliche Einschätzungen und Passung in die Mannschaft. Und das ist auch, das ist ganz klar auch unsere Leitplanke, die wir uns gesetzt haben. Wir möchten ganz klar für Spieler stehen, die den VfL Bochum Fußball oder dieses VfL Bochum, die VfL Bochum Blase bedienen. Charakter, diese Leidenschaft für den Verein zu spielen, eine gute Mentalität mitzubringen und einfach gute Charaktere in diese Mannschaft reinzubekommen. So, dann ist es eine Vorauswahl, dann sind es sportliche Kriterien. Der Trainer gibt seinen Input mit dazu, passt das für ihn. Und so ist es, wie gesagt, ein Austausch auf Augenhöhe. Und du versuchst dann so ein bisschen abzuleiten, auch vielleicht in meiner Person dann, was passt auch gerade in diese Phase, in der wir uns befinden. Was macht auch Sinn darüber hinaus, über den Sommer, was du auch gerade sagst, als Vorgriff, sich zu akklimatisieren und dann auch Teil dieser Mannschaft zu werden. Und ich glaube, gerade auch im Fall Olli sieht man, dass er dem gerecht wird. Und nochmal, wir wollten Felix, weil er ein verdienter Spieler war in den letzten 2,5 Jahren, diesen Schritt nicht verbauen und haben dann für uns entschieden, okay, wir gehen das an. Und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil wir einfach 100% sicher sein wollten, dass diese Position mindestens gleichwertig ersetzt wird. Und ich glaube, jetzt am Ende kann man sagen, dass es bisher so aufgeht.
Jetzt steht ihr vor der Herausforderung, du hast es ganz am Anfang gesagt, der Kader ist nicht von euch zusammengestellt worden. Der ist nicht für den Rösler-Fußball zusammengestellt worden. Das ist ja Fakt. Das sieht man ja auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, gerade jetzt in dieser Phase, wo es vielleicht nicht so rund läuft. Welche Herausforderung kommt jetzt auf euch alle im Sommer zu? Weil wir wissen alle, viele Leihspieler werden gehen, vielleicht sogar alle, wahrscheinlich sogar alle. Der eine oder andere wird den Verein zusätzlich verlassen. Es laufen Verträge aus. Also der Umbruch wird ja XXL ausfallen, wahrscheinlich. Wenn du kannst jetzt sagen, nein, wird nicht passieren, aber...
Ja doch, klar,
wird passieren. wir wissen es ja alle. Genau, wir wissen es ja alle. Worauf werdet ihr konkret achten oder achtet aktuell schon in Gesprächen, in Beobachtungen? Weil du sagst, VfL-Fußball ist das eine, aber so habe ich es zumindest vernommen, ihr wollt nicht mehr konkret immer nur jedem Trainer einen Wunsch erfüllen, sondern als Verein auch eine Linie vorgeben. Ist das korrekt? Und falls ja, wie läuft das dann?
Auch da könnte ich jetzt sehr ausführlich antworten.
Tu dir keinen Zwang an.
Nein, aber um da vielleicht ein bisschen auszuholen, ist ja schon ganz klar. Und ich glaube, Ilja Kenzig hat das auch nochmal vor ein paar Wochen auch nochmal ganz deutlich auch nochmal erwähnt. Wir als VfL Bochum waren jetzt 4 Jahre in der ersten Liga und haben davor eine lange, lange Zeit benötigt in der zweiten Liga, um diesen Aufstieg zu schaffen. Was wir aber in den Jahren, sagen wir, die letzten 10, 12 Jahre nie nachhaltig geschafft haben, waren Kaderwerte zu schaffen. So, und es gab Alleinstellungsspieler wie Amel Bella-Kotschab oder Maxim Leitsch, die transferiert wurden. Aber so richtig nachhaltig unserem Kaderwert gerecht zu werden, haben wir bisher noch nie geschafft. Andere Vereine machen es uns vor. Viele Vereine verkaufen 10 Millionen plus Spieler im Sommer und schaffen sich Werte, schaffen sich auch einen Puffer, um einen Kader zu entwickeln. So, und das muss für uns und ist für uns ein ganz klares Leuchtturmprojekt. Und wenn ich deine Frage dann da aufgreife, was wollen wir für Spieler beim VfL Bochum haben, das wird ein Zwischenmaß werden zwischen Spielern, die uns ein Gerüst geben, die eine Achse bilden, von denen wir jetzt auch, wie Timo Horn oder Maxi Wittig, jetzt auch längerfristig uns gebunden haben, weil es uns einfach extrem wichtig ist, dass wir wieder dahin kommen, dass wir, wie zu meiner Zeit zum Beispiel auch, eine ganz klare Achse, eine Bochum-Achse, eine stabile Leader-Führungsspieler-Achse bilden und drumherum Spieler finden, die, wie ich es gerade gesagt habe, Leitplanke, ganz klar ein Charakterspieler ist, der zu uns passt, der diese Mentalität mitbringt, der versteht, was VfL Bochum bedeutet. So, weil ich glaube, dass wir gerade speziell die letzten 2, 2,5 Jahre davon abgekommen sind, dass wir diese Leitplanke, die wir uns gesetzt haben, nicht so bedient haben. Und da spreche ich nicht davon, dass die Spieler schlechte Charaktere sind. Aber es ist ganz speziell auch in Bochum so, Spieler passen zum VfL Bochum, passen nicht zum VfL Bochum. Das ist ganz, ganz klar für uns, ein Key-Faktor, Spieler zu finden. Und ganz, ganz viele Gespräche, die wir vorbereiten, sind tatsächlich wirklich ausschließlich mit solchen Spielern, die in unserer Meinung und in unserer Ansicht diese Faktoren bedienen. Das ist extrem wichtig, dass die Kabine funktioniert auch. Gepaart mit diesem Kaderwert, da wird es ein Für und Wider geben, da wird ein Trainer vielleicht mal in dem Moment vielleicht nicht ganz abgeholt sein, weil wir einfach ja auch perspektivisch denken müssen, was passiert in den nächsten 2, 3 Jahren, um dem Leuchtturmprojekt auch gerecht zu werden. Und gleichzeitig muss man den Trainer aber auch mitnehmen um ihm Wünsche zu erfüllen auf den gewissen Positionen, wo er einfach den Bedarf sieht, auch seinen Fußball weiterzuentwickeln.
Jetzt habt ihr im Winter ja Spieler geholt, wo ihr offenbar erachtet habt, ja, die passen zum VfL Bochum. Das hat sich dann ja auch teilweise sehr gut bestätigt. Und es sind Spieler, wo Fans auch jetzt schon sagen, können die denn nicht bitte bleiben bei so einigen Leihspielern? Wie siehst du da die Chance, zum Beispiel bei einem Callum Marshall, der sehr gut ankommt, zum Beispiel bei den Fans, aber eben auch im Spiel?
Ja, klar, du kannst jeden Spieler durchgehen, ob es ein Francis ist oder jetzt du sagst Callum. Das spielen nicht nur wir eine Rolle. Ne? Die Spieler erstmal zu bekommen als VfL Bochum ist, glaube ich, schon gut. Und sind für uns Faktoren im Spiel, speziell jetzt auch Francis, gerade auch nach dem Trainerwechsel, der einen riesengroßen Mehrwert für uns als Spieler hat, auch in der Struktur und der Tore schießt, der einfach wichtig, man hat es jetzt auch wieder in Magdeburg gesehen, der trotz seines Alters schon wirklich eine große Wichtigkeit auch für uns hat. Sind wir so vermessen, um ihn am Ende der Saison zu behalten? Nein, natürlich nicht. So, der Junge, der ist prädestiniert für mehr und damit müssen wir uns einfach auch, ja, sag ich mal, ernsthaft auseinandersetzen. So, wir müssen vielleicht auch wegkommen davon, extrem viele Leihspieler zu haben, sondern auch wirklich Spieler, die uns gehören am Ende und wie ich es gerade gesagt habe, diesen Kaderwert, dieses Kaderwertmanagement auch voranzutreiben und auch vielleicht mal kalkuliertes Risiko einzugehen und nicht nur zu leihen. Aber wie gesagt, es spielen andere Faktoren mit. Da ist ein Verein, der abgebende Verein, der verleiht. Was ist der Plan des Spielers mit dem eigenen Verein? Speziell jetzt Callum, West Ham spielt um Abstieg. Was passiert, wenn sie absteigen, spielen selber in der zweiten Liga? So sind da verschiedene Faktoren, die du durchspielst. Und du musst vorbereitet sein, du musst Optionen schaffen. Du kannst dich nicht nur darauf verlassen. Und auch wenn wir es gerne hätten, ein Callum Marshall, allein schon das Profil beim VfL Bochum zu sehen, ja klar, ist ein Spieler, wenn ich mich selber früher gesehen habe, wahrscheinlich verkörpert er das, was ich vielleicht als Spieler verkörpert habe. Und klar sage ich dann, so einen Spieler sehe ich gerne beim VfL Bochum, klar.
Hast du denn den Eindruck, dass sich, also bei aller Kritik, auch an der Kaderzusammenstellung vielleicht jetzt im letzten Sommer, aber ich habe von außen schon den Eindruck, wenn man dann auch mit verantwortlich von anderen Vereinen spricht oder Journalistenkollegen, die über andere Vereine berichten, alle sagen, es ist dem VfL Bochum schon gelungen, zu zeigen, dass sich hier junge Spieler entwickeln können. Ist das dann auch der Weg, den ihr weitergehen wollt? Du hast jetzt zwar gerade gesagt, weniger Leihspieler, aber schon so dann von dieser Altersstruktur? Oder müsste man mehr oder ein, zwei Jungs noch dazu holen, die vielleicht ein bisschen erfahrener sind, die so um die 30 Jahre alt sind, um dann eben auch solchen Widrigkeiten wie aktuell im Abstiegskampf zu bestehen? Auch wenn ihr grundsätzlich ja, glaube ich, nächstes Jahr, sollte die Klasse gehalten werden, nicht zwingend gegen den Abstieg spielen wollt, sondern eher Richtung erstes Drittel guckt.
Gut, der erste Punkt, sagst du schon selber, zwingend ist schon mal, dass wir die Klasse halten, das ist schon mal Fakt. Aber es wird ein gesundes Zwischenmaß oder ein Mittelmaß werden. Ich habe es gesagt, wir haben Spieler verlängert, die für uns in unserer Wahrnehmung oder für unser Gerüst stehen sollen, mit einer Achse, mit, wenn ich jetzt die Namen nenne, Timo, Hoffi hat einen längerfristigen Vertrag, Maxi jetzt auch verlängert. Das ist für uns ein Gerüst, klar. So, Gerrit ist noch dabei, der jetzt erfahrener Spieler auch mitwirkt. Wir haben auch einen Mats Pannewig jetzt, der in diese Rolle reinwachsen kann, der enorm wichtig ist für unser Spiel, trotz seines Alters. Und klar wird so sein, dass es ein Mittelmaß werden wird. Wir brauchen mehr Erfahrung, mehr Leader-Typen, mehr, sag ich mal, ist nicht gleichbedeutend ein erfahrener oder ein gewachsener Spieler, muss nicht immer gleich alt sein, sondern da wird es ein Zwischenmaß geben. Werde ich so sagen können, werden nicht mehr so viele Leihspieler haben. Ist nicht ausgeschlossen, dass wir leihen, aber es soll schon so sein, wie ich es gesagt habe, dass wir unsere eigenen Werte schaffen wollen, speziell auch mit unseren eigenen Nachwuchstop-Talenten. Dieses Jahr ist speziell Kai und auch Mats, der jetzt einen guten Weg gegangen hat. So, und wollen einfach auch unsere eigenen Spieler weiterbringen. Ob das ein eigener Spieler ist, den wir dazu nehmen als unseren eigenen Spieler dann, oder dann auch unsere eigenen Top-jungen Talente mit nach oben ziehen. Der Kader soll kleiner werden, weg von 28 plus, kleiner gehalten werden. Auch die Spielzeit soll besser verteilt werden, mit gerade auch den, sag ich mal, ersten 11 bis 16, die wirklich auch viel Spielzeit generieren sollen. So, und da wird es ein Zwischenmaß geben, zwischen Erfahrung, zwischen Jung, zwischen eventuell 1, 2, 3 Leih, 2 Leih-Optionen. Heißt nicht unbedingt, dass wir es machen am Ende, aber die Optionen wollen wir uns frei halten. Und dann, wie gesagt, dem Kaderwert dann auch dementsprechend gerecht zu werden, dass wir unsere eigenen Werte schaffen.
nach dem Magdeburg-Spiel, nach 4 Gegentoren, versuche ich zumindest mal zu fragen, ich weiß nicht, ob du eine Antwort geben kannst, darfst, wie auch immer, willst, nach der Endverteidigung, die natürlich nach so einer Leistung in der Kritik steht, da stehen ja noch Entscheidungen aus, ein Vertrag, der ausläuft, hier und da, wie auch immer. Nach was sucht ihr da, beziehungsweise wie ist da der Stand? Kannst du den durchgeben?
Also du sprichst jetzt speziell auf Noah Losli an, auf Erhan Masovic, auf...
Ja, richtig, klar, die Innenverteidigung.
Mit jedem Spieler sind wir wirklich extremst auf Augenhöhe im Austausch. Es ist mit jedem Spieler bisher gesprochen worden und bei keinem Spieler gibt es eine endgültige Aussage oder eine Entscheidung, sondern wir sind mit jedem Spieler wirklich sehr, sehr gut im Austausch. Und ob das ein Noah ist oder ein Kevin Vogt, der jetzt auch lange verletzt war, der jetzt wieder nochmal 3 Wochen krank war und... mit jedem Spieler, auch speziell der Trainer, aber auch wir, extrem guter Austausch. Ich habe mit Noah auch zusammengespielt zum Beispiel, mit Kevin Vogt in Köln zusammengespielt. Ich habe mit Matusch noch zusammengespielt, der übrigens auch ausläuft. Ja. So mit jedem Spieler wird wirklich auf Augenhöhe diskutiert und auch kontrovers und auch kritisch, klar. Jeder Spieler hat seine eigene Geschichte bei uns im Verein. So, und es gibt bisher noch keine Entscheidung bei keinem Spieler. Und wollen uns das auch nochmal, wie gesagt, wir sind in einer Situation gerade, der gerade, ja, der VfB Bochum, sag ich mal, an der Grenze zu einem Worst-Case-Szenario steht. Und da ist im Moment unser kompletter Fokus drauf. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir mit keinem Spieler dann sprechen, sondern wie gesagt, da wiederhole ich mich, mit jedem Spieler wurde bisher gesprochen, mit keinem speziellen Ausgang.
Es wäre ja auch grob fahrlässig, wenn ihr es nicht macht, ne? Also ihr müsst ja eine Kaderplanung vorantreiben. Wir haben jetzt April, Anfang April. Also andere Vereine machen jetzt schon ihre ersten Deals, glaube ich, so langsam fix. Ob sie es jetzt verkünden oder nicht.
Vielleicht sind wir auch so ein Verein.
Ja, vielleicht, ja, deswegen.
Nein, aber ist auch klar, du treibst die Kaderplanung voran und die ist intensiv gerade. Klar, die Phase jetzt ist speziell, ist April, Mai. Bis viele Spiele schauen, unsere eigenen Spieler, viele Gespräche. Aber nochmal, im Moment bewegen wir uns wirklich in einer Situation, die sehr, sehr bedrohlich ist vielleicht das falsche Wort, aber wir wissen die Situation einzuschätzen, wo wir uns gerade befinden. Und da gilt, glaube ich, und das ist keine Floskel, unser ganzer Fokus drauf. Und das meine ich, das heißt nicht, dass wir mit den Spielern nicht sprechen oder, ja, wie gesagt, das professionell, nochmal hochprofessionell abarbeiten ist auch das falsche Wort, aber jedem Spieler auch gerecht zu werden, ist auch Fakt, ist ja auch klar. Ich habe es mir selber als Spieler früher, habe ich es gerne gehabt, wenn man in den Austausch geht. Und ich habe meinen Vertrag beim VfB Bochum auch verlängert, damals mit Sesi noch. So, und diese Gespräche sind wichtig, ist doch klar. Egal, welche Ausgabe am Ende da ist, jedem Spieler auch, wie gesagt, auf Augenhöhe zu begegnen und dann auch eine Entscheidung zu treffen, klar. Ob die dann unangenehm ist oder ob es weitergeht, so, die Entscheidung muss getroffen werden, im Sinne des Clubs, aber auch des Spielers.
Wenn man das jetzt ja grob runterbricht, wie ihr euch auf Direktorenebene ja aufteilt, du bist quasi der Anwalt des eigenen Vereins, also der eigenen Spieler, Nachwuchs, aktuelle Profimannschaft. Markus Brunschneider ist dann, glaube ich, ja der schon guckt, was man von außerhalb holen kann. Wie schwer fällt es dir zum aktuellen Zeitpunkt zu verargumentieren, dass das die Jungs sind, die auch in der nächsten Saison euch voranbringen?
Mit unseren eigenen Spielern meinst du?
Und dann ja, auch mit den Jungs aus dem Nachwuchs zum Beispiel.
Ja, also es ist schon so, dass, also jetzt speziell in der Kaderplanung, jetzt wenn du sagst externe Spieler, ist es jetzt nicht so, dass also man übernimmt da schon auch Verantwortung. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur einer speziell dann die Spieler bringt und dann am Ende wird entschieden, sondern man hat ja auch, also nochmal, die Erfahrung, würde ich schon sagen, jetzt speziell in meiner Person, von 4,5 Jahren VfB Bochum Spieler, ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, was Sinn macht und was nicht. Nochmal die Profile, die Vorauswahl, die getroffen wird, die ist groß und sehr intensiv und wir schauen viel, wir diskutieren viel. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass ich mich nur speziell um unsere eigene Mannschaft kümmere, sondern
es war über spitz
da. Ja, aber das ist total wichtig und manchmal gibt es auch, sag ich mal, keine verrückten Ideen, aber manchmal ist man auch überrascht, was für Optionen man bekommt oder was sich am Ende auch vielleicht zerschlägt. Aber klar, auch wie du es gerade selber sagst, auch unseren eigenen Top-Jungspielern, wir haben eine herausragende Jugendarbeit, Nachwuchsarbeit, alle Mannschaften von uns und selbst die U21 jetzt, die diesen Turnaround geschafft hat, wir haben hochinteressante eigene Spieler in unserem eigenen Nachwuchs und das auch da wieder ein gutes Zwischenmaß zu finden, welcher Spieler ist schon soweit, auch für den Sommer eine Vorbereitung mal mitzumachen. Ich als Beispiel, Hertha BSC hat einen Eichhorn mit 16 mitgenommen in die Vorbereitung, ist seitdem fester Bestandteil der Profis, hat einen eigenen Kaderwert geschaffen. So, und nochmal, wir müssen diese Säule ganz speziell bedienen, weil es für uns enorm wichtig ist. Und nochmal, ich bleibe dabei, wir haben hochinteressante Nachwuchsspieler bei uns im Verein, die ähnlich wie ein Kajetan Lenz, ein Mats Panneweg, die Chance bekommen werden, sich zu präsentieren. Und dann, da ist wieder das Wort, am Ende wird es auf dem Platz entschieden, ob es für mehr reicht oder nicht.
Wer ist denn da konkret? Wenn vielleicht
es gibt ja schon ein paar bekannte Spieler, die jetzt auch schon ein paar Mal dabei waren, auch in Länderspielpausen. Wenn ich jetzt an Tom Meyer denke, der jetzt gerade das Profil, Kajetan Lenz, Mats Panneweg, so ist noch sehr jung, 17, macht auch noch sein Abi und ist in der Schule. Der da wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, der relativ sicher auch in der Vorbereitung mit dabei ist und sich präsentieren kann. Jetzt mal als ein Beispiel, wir haben Louis Pick, ein großes Nachwuchstalent als Stürmer. Und als Stürmer geht es manchmal schneller als vielleicht auf gewissen anderen Positionen. Aber nochmal, wir haben viele spannende Profile. Lasse Isbruch fällt mir jetzt ein. Und haben da wirklich ein gutes Gerüst von 16, 17, 18-Jährigen, die hochinteressant sind, die ihre Chance bekommen werden, sich zu präsentieren. Und dann liegt es am Ende auch an ihnen, wie sie sich präsentieren. Und ob es dann länger dauert, kürzer dauert, so liegt dann am Ende auch ein bisschen an ihnen selber.
Wenn man auf die Innenverteidigung guckt, vielleicht ein konkreter Name ist Chuminana, der ist Kapitän eurer U19. Vertrag läuft, glaube ich, jetzt ja aus. Dann müsste man, also wie sieht da so die Zukunftsplanung aus? Traut man ihm dann tatsächlich auch zu, diesen Sprung direkt zu gehen zu den Profis?
Auch da könnte ich jetzt sehr ausführlich antworten, weil wir auch aus der Vergangenheit, glaube ich, gelernt haben. Gerade auch, sag ich mal, mit Weitsicht auch zu agieren, gerade auch was Verträge angeht, Lizenzspielerverträge für junge Spieler. Und wenn du jetzt speziell Chuminana ansprichst, wurde von unserer, also von unserer Seite, aber auch vom Talentwerk ein ganz klarer Plan besprochen und auch vorgelegt, wie wir planen. Mhm. Und da gibt es auch noch keine endgültige Entscheidung, aber wir möchten da sehr, sehr bedacht auch vorgehen und nicht einfach nur die Verträge rausschmeißen, dass sie rausgeschmissen sind, sondern nochmal, jeder Spieler wird wirklich sehr, sehr speziell auch betrachtet und behandelt und besprochen. Da ganz klare Pläne aufgezeigt, Schritt für Schritt sich zu entwickeln und über eine Spielzeit, Regionalligamannschaft. Deswegen ist es auch für uns sehr, sehr wichtig, dass die Regionalligamannschaft in der Liga bleibt, um auch da einfach Spielpraxis zu sammeln in dem Männerbereich. So, und wie gesagt, du hast ihn jetzt speziell angesprochen, ganz klarer Plan, Schritt für Schritt sich zu entwickeln. Aber auch da gibt es noch keine endgültige Entscheidung.
Wenn wir jetzt einmal aus der ganz großen Planung rausgehen, wenn wir soweit sind, und wieder auf das Tagesgeschäft ganz konkret wahrscheinlich von heute und der Woche gucken und auf Braunschweig blicken. Nach so einem Spiel, du willst ja nichts von Krise hören.
Doch, nur mal. Du kriegst doch auch die Stimmung in der Stadt mit, von den Fans, im Stadion, im Umfeld.
Klar, beim Bäcker oder so.
Ja, also ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, dass ich immer noch in Köln lebe und kann mich dem so ein bisschen entziehen. Aber nochmal, man ist ja jeden Tag 12 Stunden am Verein und man kriegt das ja mit, auch in der Geschäftsstelle, bei den Leuten, die Mitarbeiter, zu denen ich auch speziell einen guten Draht habe und auch da reinhöre, welche Abteilung wird gerade da, was ist da das Problem oder was ist da die Stimmung, oder das ist ja auch total wichtig. So, nochmal, der VfB Bochum ist speziell, der ist speziell in ihren Mitarbeitern, der ist speziell im Umfeld und das meine ich auch mit Druck. So, klar sind wir in einer Situation, die einen sagen Krise, die anderen sagen in einer brenzligen Situation, die aber auch, nochmal, der Leichter, erklärbar ist, nochmal, die Hypothek von 8 Spielen mit 3 Punkten, das aufzuarbeiten, den Turnaround zu schaffen mit einem Trainerwechsel, der immer auch speziell ist. Das ist Fakt in der Saison. Ich habe es selber beim VfB Bochum 3-mal erleben müssen. Glaube ich trotzdem, ich bleibe dabei, wir haben den Turnaround geschafft und wir haben uns stabilisiert. So, und die Phase, die wir jetzt gerade haben, die ist auf einer Seite erklärbar, kommt natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Das ist auch klar.
Mhm. Wie schaust du denn jetzt zusammen mit der Mannschaft konkret auf, oder wie bereitet ihr euch, wie bereitest du auch die Mannschaft vor? Da werden jetzt wahrscheinlich nochmal Gespräche geführt im Detail. Kommst du auf die Spieler zu, kommen die teilweise auch auf dich zu? Wie können wir uns das jetzt konkret vor so einem Spiel gegen Braunschweig vorstellen, dein Job?
Ja gut, ich bereite jetzt die Mannschaft in das Trainerteam, aber
Du kennst ja die Jungs.
Man kann sprechen. Ich habe ja auch nochmal als ehemaliger Spieler jetzt oder jetzt auch als der Spieler, der vielleicht eine etwas führungsstärkere Rolle hatte in der Struktur damals. Irgendwann ist auch gut mit reden. Also irgendwann muss man auch arbeiten und mal einfach den Mund zumachen. Am Ende auch einfach mal hart arbeiten, am Wochenende performen. Also das ist auch Fakt. Also man kann so viel reden, wie man will. So am Ende, so viel wie du redest, muss am Ende performen. Das ist Fakt. Und das meine ich auch mit Da stehen auch ganz klar unsere älteren, erfahrenen und Führungsspieler auch in der Pflicht, sagen sie auch selber. Du hast gesagt, dass sie auch selber die Verantwortung tragen und übernehmen. Und am Ende muss ich Leistung auf den Platz bringen. Ist doch Fakt. So, ich kann so viel reden, wie ich will. Wird sich intensiv vorbereitet unter der Woche, wie es jede Woche auch ist. Da wird es einen klaren Plan geben. So, und dann ist es so am Ende, wir spielen gegen Braunschweig zu Hause. So, das Spiel, kannst du gewinnen, musst du gewinnen. In der Situation, in der wir sind, musst du es gewinnen. Da bringt mich jetzt nochmal ein Gespräch für, was bestimmt vorkommen wird in der Woche mit dem einen oder anderen. Aber nochmal, kann man viel, ist immer viel, auch viel, viel bla bla bla. Am Ende trainieren, spielen, gewinnen. 3 Punkte, Haken dran. Also ist auch manchmal sehr einfach.
Das waren ungefähr die Worte von Timo, ja. Also Timo Horn hat so zum Beispiel als Erklärung gesagt, das Spiel sieht er persönlich als Chance und nicht als Risiko. Weil das ist ja genauso diese Frage, diese Einstellungsfrage, auch wie man auf solche 6-Punkte-Spiele, wir sagen es immer wieder, aber es ist ja de facto so, gerade im Abstiegskampf, wie man darauf blicken muss. Ob es wirklich, ob man den Köttel in der Buchse haben muss, weil man was zu verlieren hat, oder ob man das angeht als die Chance, diesen entsprechenden Schritt aus dem Keller rauszumachen. Und er sagt, 2 Siege braucht ihr noch. Nach meiner Vorstellung ist es, Braunschweig führt, direkte Konkurrenz, dann bist du weg. Siehst du das ähnlich?
Ja, gut, also nochmal, also, und das hat, also das ist nicht despektierlich gemeint, und nochmal jede, also nochmal in der zweiten Liga, und das ist auch Fakt, kann wirklich jeder jeden schlagen. Das ist so. So, aber nochmal, der Anspruch, den wir an uns selber haben und glaube ich auch die Spieler, wenn du jetzt Timo ansprichst, hat wahrscheinlich den größten Anspruch von allen. So, also soll ich mir jetzt in die Hosen scheißen, weil es jetzt am Sonntag gegen Braunschweig geht? Also, nochmal, das meine ich ja mit vorbereiten. Wochenende, Sonntag, Spiel Braunschweig. So kann man das gewinnen? Ja, natürlich, wir sind der VfL Bochum. So, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind in einer schwierigen Situation. So, wir haben alle Voraussetzungen, das Spiel am Wochenende zu gewinnen. So, und soll ich mir jetzt unter der Woche in die Hosen scheißen, weil Braunschweig kommt? So, also. Den Anspruch muss ich dann schon an mich selber haben, auch als VfL Bochum-Spieler am Wochenende das Spiel zu gewinnen. Also, ja. Auch wenn es sich einfach anhört, aber ist, glaube ich, ein Fakt.
Ja. Also schon irgendwo die breite Brust muss da.
Ich kann ja nur für mich als ehemaliger Spieler sprechen. So, ich mochte so Situationen. So, und ich habe es beim VfL Bochum 4 Jahre erleben dürfen, müssen. selbst in der zweiten Liga, wie du hast ganz am Anfang angesprochen, von der zweiten Liga in meinem ersten Jahr fast in die dritte Liga abgestiegen. So, das war Druck. So, Aufstiegsspiele, das war Druck. So, positiver Druck. Aber trotzdem Druck. So, aber habe ich irgendwas zu verlieren? Ja, klar, aber ja, am Ende des Tages ist es Fußball. So, und jeder, der bei uns beim VfL Bochum spielt, muss auch den Anspruch haben, ein Spiel gegen Braunschweig zu gewinnen. Oder gegen Fürth, oder gegen Magdeburg, oder gegen Kiel. Ist doch Fakt. Und deswegen, Kiel, Magdeburg war nicht gut. Ich glaube, Kiel war besser noch als Magdeburg.
Ja,
was wir, glaube ich, auch nicht verlieren müssen, wenn ich jetzt speziell an Matschus' gelb-rote Karte denke, die auch nochmal so einen Switch im Spiel verursacht hat. Magdeburg war nicht gut, aber können wir die Spiele gewinnen als VfB Bochum? Ja, klar. So, können wir das Spiel gegen Braunschweig gewinnen? 100%. So, Einstellungssache. Timo, du hast gesagt, Timo hat es angesprochen. Die Erwartung, die eigene Erwartung an sich selber ist maximal hoch. So, und den Anspruch haben die Jungs, das am Morgen zu gewinnen. Ohne Braunschweig klein zu reden. Nochmal. Wir sind in der gleichen Situation wie wir.
Ja, klar.
Ja. Ich höre da so ein bisschen den Tipp raus, dass du denkst, der VfL gewinnt.
Tippspiel.
Und an der Stelle tippen wir einmal. Beziehungsweise, du kannst nochmal dabei sein, wenn wir ganz frisch unsere neuen Gewinner verkünden vom letzten Spieltag. Und zwar Grasmücke ohne Uhr. Und Anna, das sind 3 verschiedene Namen, ihr werdet euch erkennen, haben 23 beziehungsweise 22 Punkte gemacht. Glückwunsch, damit habt ihr einen Fanschal gewonnen und könnt uns bitte eine Mail schreiben mit den Adressen jeweils, damit wir die verschicken können. An der Stelle im Podcast, genau, tippen wir nämlich immer. Und die Frage an dich, möchtest du tippen?
3-0.
Boah, geil.
Ja. Ja. Ja, das ist die Zuversicht, die man beim VfL ausstrahlen muss.
Nein, aber ich bin, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch, immer als Spieler auch. Und egal, in welcher Situation wir uns beim VfL Bochum befunden haben oder auch in Köln, beides extrem emotionale Vereine und viel Druck, egal in welcher Situation. Aber wenn ich es in meiner Position nicht vorlebe, was soll ich dann von den Spielern erwarten? So, ich habe grundsätzlich immer Optimismus. Egal in welcher Situation wir uns befinden, ob wir 10., 3., 1., 17. sind. Aber wenn ich es doch nicht selber vorlebe, was soll ich von meiner Mannschaft am Ende erwarten, wenn sie am Sonntag auf den Platz geht? So, und das versuchst in Gesprächen zu vermitteln, diese Grundoptimismus und auch diesen Druck wegzunehmen. Nochmal, am Ende ist Fußball bei aller Wichtigkeit und bei allem, was da dranhängt, Umfeld, Mitarbeiter, eigener Verein, Abstiegsszenario, ja klar, wissen wir alles und der Druck ist da. So, aber wenn ich es doch nicht selber vorlebe, was soll ich am Ende von den 11 auf dem Platz, von den anderen 9 auf der Bank erwarten, wenn sie reinkommen, wenn sie ja das Spiel gegen Braunschweig spielen, so, oder gegen Fürth oder gegen Karlsruhe oder gegen Bielefeld. So.
Ja, das nehme ich auf. Ich hoffe, dass die Mannschaft nach diesem Spiel in Magdeburg tatsächlich jetzt in dieser Woche den Kopf auch frei kriegt. Vielleicht hilft dieses Team-Event, wie man es auch immer nennen will, was heute stattfindet, um genau das zu schaffen, so einen zweiten Restart in dieser Saison vielleicht umzusetzen, dass dann auf dem Platz in den 4 Einheiten, die man hat bis Sonntag dann zum Spiel, entsprechend dann auch umzusetzen, nochmal die Schärfe reinzukriegen, dass sie die erfahrenen Leute in der Innenverteidigung mit Strumpf und Losli, ich für meinen Teil glaube zum Beispiel, dass Oliver Olsen gegen Braunschweig wieder reinrotieren wird, weil er die Seite anders gegen Magdeburg auch dicht gemacht hatte. Uwe Röster hatte auch gesagt, das war ja eh eine enge Entscheidung. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt Klick macht und 3-0 gehe ich nicht mit. Ich sage 2-1, aber immerhin den wichtigen Sieg dann auch im Kampf gegen den Abstieg.
Dann sage ich noch 2-0 und vermute und hoffe, dass Philipp Hofmann da anknüpft, wo er aufgehört hat und macht weiter einfach Tore. Doppelpack von ihm. Fände ich schön.
Das wäre was. Ich meine, das Ding in Magdeburg macht er geil, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, aber auch da ist auch Hoffi ist ein ganz spezieller Fall. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich eingestellt wurde in die Position, hat Hoffi eine ganz, ganz schwere Phase durchlebt beim VfL mit seiner Vertragsverlängerung. Ihr habt es rauf und runter diskutiert, war nicht optimal gelöst, auch von uns und alle Beteiligten vielleicht nicht glücklich agiert. Aber wie er sich gerade speziell auch entwickelt, auch in der Phase gerade, ist extrem wichtig für uns als Torjäger, aber auch als Leader und als Führungsspieler. So, und auch diesen Switch hinzubekommen in so einer Saison mit 8 Spielen, 3 Punkte, Vertragsverlängerung, nicht gut gemanagt, egal von welchen Beteiligten. Und dann diesen Turnaround zu schaffen und auch als Führungsspieler voranzugehen, Tore zu schießen in so einer Situation. So, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, auch in seinem Alter. So, und solche Spiele, das meine ich mit Führungsachse, Bochum-Spieler, so, da ist auch er ganz, ganz speziell in der Verantwortung. Und der wird ja gerade gerecht. So, er schießt seine Tore, er opfert sich auch für die Mannschaft, ist brutal aktiv geworden in seinem Spiel, hat sich auch da nochmal weiterentwickelt. So, und das meine ich mit führungsstarken Spielern voranzugehen in einer schwierigen Situation. Und er macht auch nicht alles perfekt. Aber auch in dieser Saison, diese Entwicklung von ihm ganz speziell, so haben wir ganz, ganz viele Spieler. So, und trotzdem ist so, sind wir in dieser Situation, der wir sind. Aber weil du gerade sagst, Hoffi Doppelpack, er hat ganz speziell auch in der Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auch bei uns im Bochum-Circle und auch ganz speziell in der Mannschaft.
Hoffen wir, dass er das am Wochenende auch umgesetzt kriegt.
Ich bin froh, nicht durch.
Wir alle wahrscheinlich.
Ja. So, ja, dann danke für deine Zeit. Es war jetzt doch auch eine etwas längere Folge. Danke, dass ihr auch zu Hause dran geblieben seid.
Ja, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, weil ich für meinen Teil... Ich meine, wir sehen uns fast täglich, aber waren einige interessante Sachen bei. Deswegen vielen Dank für die ehrlichen Worte auch.
Sehr gerne.
Absolut.
Ehrlich dafür. Verstehe ich. Nein, hat Spaß gemacht. Wirklich vielen Dank. Gucken, dass wir die nächsten Wochen da gut rauskommen aus der Nummer und dann können wir einen Haken dran machen, hoffentlich.
Die Manzoller ist auf jeden Fall optimistisch. Danke fürs Zusehen und Zuhören und bis nächste Woche.
Adios.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.